einer Nacht von 0 auf Platz 1 in den App Store. Das war völlig surreal. Das waren damals 30.000 App-Downloads.
Server fast gecrashed.
Für 1.500 Euro Invest mal so 8.000 neue YouTube-Abonnenten geholt. Im ersten Jahr so knapp auf 1 Million Umsatz gekommen.
Was würdest du sagen, waren die teuersten Fehler in den letzten Jahren?
Hiring auf jeden Fall.
Sozusagen die falschen Leute zur falschen Zeit geheiert.
Insgesamt haben wir knapp 3 Millionen gerissen. 10 Videos, 70% oder 80% der Performance machen.
Was muss denn passieren, dass ihr zum Beispiel in den nächsten Jahren die 10 Millionen Umsatz knackt?
Ich glaube,
TikTok als Marketingkanal ist natürlich aus keiner Marketingstrategie mehr wegzudenken. Vor allem nicht, wenn es um Konsumenten geht. Also wie erreiche ich Konsumenten? Und dann ist der eine Punkt, wir bauen uns selber unsere Kanäle auf. Und der andere Punkt ist, wie finden wir genug Menschen, die für uns Content kreieren? Und genau hier setzt WePush an. Und nein, das ist keine Werbung, sondern WePush ist die Firma von Markus Krämer, der heute hier zu Gast ist und mal so einen Einblick hinter die Kulissen gibt, wie sie von Songpush zu WePush wurden, das Produkt komplett verändern mussten, weil sie anfangs eine Twitch-Integration gebaut haben und nicht das, was es heute ist. Dieses Jahr Millionenumsätze anstreben, da gibt er auch genauere Zahlen zu. Und das alles, um für Marken Kampagnen umzusetzen mit zum Beispiel 200, 300, 400, 500 Creatoren, die dann Content produzieren, Reichweite produzieren und Ergebnisse liefern für die Marken selbst. Und ich finde Markus auf der einen Seite einen sehr, sehr starken Gründer, kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger. Auf der anderen Seite haben sie jetzt ein Rebranding gemacht, was tatsächlich seit unserem ersten Launch vor ungefähr 2 Jahren schon in the making war und gibt sehr viel zu erzählen. Prominente Investoren, wirklich auch so ein bisschen wie die Mutter zum Kinde gekommen, so diese Idee entwickelt und daraus eine Millionenfirma gebaut. Deswegen sehr viele Insights von jemandem, der aktuell wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Nische bedient. Und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode Unicorn Bakery mit WePush-Gründer Markus Krämer. Kurzer Hinweis zu unserem Partner Volt for Work. Wenn ihr ein Team habt, kennt ihr den Moment. Mittagszeit, alle haben Hunger und irgendjemand muss 10 Bestellungen aufnehmen und rausfinden, wer was will. Mit Volt for Work fällt das einfach weg. Jeder bestellt für sich, bekommt einen Link zur Gruppenbestellung und zur Deadline wird die Bestellung abgeschickt, alles wird gleichzeitig geliefert und kommt alles zusammen an. Für mich geht es vor allem um den Teammoment. Zusammen essen ist unterschätzt, da passieren dann ja doch die echten Gespräche, wie auch an der Kaffeemaschine. Und das macht es einfach mühelos, das genau so hinzubekommen an einem normalen Dienstag oder an einem langen Abend, falls ihr eine Launch vorbereitet. Und wenn ihr es fürs Team mal testen wollt, gerade gibt es 6 Monate Volt Plus kostenlos. Den Link dazu findest du unter unicornbakery.de/Volt. Volt schreibt man W-O-L-T. unicornbakery.de/Volt für 6 Monate Volt Plus kostenlos für die Firma.
Markus, wir haben uns im August 24 das erste Mal zum Lunch getroffen. Jetzt haben wir Juni 26 und du hast mir damals schon erzählt, dass ihr von Songpush auf WePush rebranden werdet. Und es ist jetzt gerade eigentlich erst so richtig am Ausrollen für die Außenwelt. Warum ist so ein Thema so lange einfach intern und braucht so viel Vorbereitungszeit bei gleichzeitig so einem jungen Startup?
Ja, also klar, so ein Rebranding-Thema ist natürlich jetzt nicht, was du über Nacht machst. Ich glaube, die Vorbereitungen für unser Rebranding liefen schon zu der Zeit, wo wir uns auch getroffen haben. Also ich glaube, die Domain wePush.com oder auch die Markenanmeldung haben wir da schon losgetreten, weil das tatsächlich etwas gedauert hat. Und dann musst du natürlich immer schauen, dass das auch in einem stressigen Startup-Alltag auch reinpasst, ne? Dass du das Team nicht überforderst, weil so ein Rebranding erfordert halt schon immer ein bisschen interne Klapper, besonders wenn du es richtig machen willst. Und wir haben dann wir haben Ende 2025 noch entschieden, unseren ersten neuen Markt zu launchen mit UK, was natürlich auch nochmal Kappa frisst, und haben dann gesagt, hey, zum neuen Jahr, frisch zum Frühling, starten wir das Rebranding, haben wir uns confident genug gefühlt und ist zum Glück ganz gut angelaufen.
Ich meine, grundsätzlich zusammengefasst, Songpush ist ein neuer Weg gewesen, um Musik zu promoten. So ursprünglich mal angefangen mit einer Twitch-Integration, die dann am Ende dazu geführt hat, dass ihr eher Marktplatz wurdet, um TikTok-Creator anzusprechen. Gefühlt hat TikTok jetzt das Feature einfach intern nachgebaut, wenn man es mal hart formuliert. So, ich glaube, da kann man auch mal drüber sprechen, was das eigentlich macht. Und jetzt WePush müssen wir auch mal drüber sprechen, wahrscheinlich so zusammengefasst dann einfach die breitere Version, also dass mehr Marken dasselbe Produkt am Ende bekommen können. Aber ihr habt euch ganz klar für Musikindustrie entschieden, die ja doch schon immer speziell war. Ich glaube, man hat inzwischen viel über Spotify gehört, die da irgendwie natürlich auch mit den ganzen Labels und Verlagen und so ihre Themen hatten und zu kämpfen hatten. Warum Musikindustrie und was sind vielleicht auch so die speziellen Punkte, die da anfangs gar nicht so offensichtlich waren, womit man sich dann auseinandersetzen durfte?
Voll. Also die Musikindustrie ist, wie du sagst, so ein bisschen so ein Buch mit 7 Siegeln für viele Leute, weil du hast meistens nicht den Zugang zu dieser Industrie. Ich bin da als Gründer auch eher reingerutscht. Also ich komme eigentlich aus dem Wirtschaftsingenieurwesen. Also ich habe im Bachelor und Master Wirtschaftsingenieur studiert und dann 3D-Druck gemacht. Also ich könnte nicht weiter weg gewesen sein von Musikindustrie. Ich bin dann mal nach Berlin und habe mit 2 Musikern dann in der WG gewohnt, die jetzt unter dem Namen Fastboy recht erfolgreiche DJs sind. 1-2 Songs geschrieben, die recht erfolgreich waren. Und wir kamen nach Berlin und wir kannten niemanden in dieser Industrie. Niemanden. Also es hat angefangen so, diese Liebe und Faszination zur Musik, die glaube ich sehr viele Leute teilen, irgendwann zu sehen, okay, kann man damit auch Geld verdienen. Ja, weil ich war immer irgendwie ein bisschen unternehmerisch geprägt und wollte was Eigenes aufbauen. Und das war am Anfang auch ein bisschen peinlich so, weil wir standen wirklich im Mauerpark in Berlin und ich war so der Interimsmanager, ist glaube ich eine Beleidigung für jeden professionellen Musikmanager, wie wir uns damals gebrandet haben, aber ich habe dann da wirklich USB-Sticks für die Jungs verkauft und die haben halt Straßenmusik im Mauerpark für 500 Euro Tageseinnahmen gespielt und wir haben uns halt krass gefühlt, ne? Es war aber so der Start, weil so kommst du rein und du musst ja irgendwie anfangen, du musst ja so ein Projekt irgendwie losstoßen und die Jungs haben ihr eigenes Ding dann gemacht, wurden dann vom ersten Label gesigned, das hat auch nicht über Nacht, das dauert dann auch mal so ein Jahr, das ist auch immer eine Leidenszeit, aber ja, hat gut funktioniert und ich war ja natürlich auch immer in diesem Netzwerk mit drin und war halt immer fasziniert, weil ich habe immer gedacht, hey, ich komme jetzt aus der Uni und habe jetzt irgendwie theoretischen Stuff gelernt und kann jetzt irgendwie Engineering-Sachen und ein bisschen Business so, was mache ich jetzt damit? Und ich wollte das immer praktisch anwenden. Und genau, deswegen habe ich die Jungs dann ein bisschen unterstützt und habe halt dann aber auch mehr Musiker kennengelernt und mehr Manager und Labels und habe dann eine kleine Promo-Agentur gebaut, Releasy heißt die, und habe da angefangen, Musikvideos von Artists auf YouTube zu promoten. Das ging damals noch sehr gut. Damals waren die Kosten noch ein bisschen geringer, beziehungsweise der ROI war deutlich besser. Also ich habe da teilweise für 1.500 Euro Invest mal so 8.000 neue YouTube-Abonnenten geholt. Ne? Das war damals so ein bisschen...
Die YouTube-Werbung einfach wirklich...
Genau, YouTube-Werbung. Wirklich,
Ads gemacht hast.
Genau, wirklich okay. Ads und auch Spotify-Ads und Meta-Ads und so und mir das alles beigebracht und saß dann wirklich während meinem Master am Wochenende und habe Kampagnen eingebucht. Und das war so ein bisschen so der Start. Ne? Hat man auch ein bisschen was verdient, so das erste Geld und hat so ein bisschen Hunger bekommen. Und dann hab tatsächlich mein jetziger Co-Founder Stefan hat auch Musik gemacht, recht erfolgreich, hat auch einen sehr bekannten Song mitgeschrieben, hat auch eine Platin-Platte und er hat selber auch Musik gemacht und war tatsächlich Kunde bei mir in der Agentur und ich habe halt seine Musikvideos promotet und wir haben es gut verstanden und er war auch sehr datengetrieben und das hast du in der Musikindustrie nicht so oft, ja, dass die Leute so extrem tief in die Zahlen reingehen oder sich auch dafür interessieren. Deswegen haben wir uns gut verstanden und haben dann gesagt, hey, lass uns doch mal irgendwie schauen, was wir machen können. Und da ist dann die Idee für Songpush entstanden, quasi nicht eine Agentur zu skalieren, sondern wirklich eine Plattform zu bauen. Genau.
Ich erinnere mich gerade an die ganzen Debatten um gekaufte Spotify-Streams. Das machst du ja am Ende nicht, aber ich nur gerade irgendwie drüber nachgedacht, dass das ja auch ein Riesenskandal war, ne? Dass wie viele Plays und Wiedergaben und Profile eigentlich aufgehübscht werden in dieser Musikindustrie. Ja. Wie schaffst du es, dich da als Leistung quasi zu differenzieren, sowohl als Agentur damals, als auch jetzt dann mit dem neuen Produkt und Songpush und beziehungsweise jetzt WePush, dann auch den ganzen Labels und allen entgegengesetzt eigentlich, das Vertrauen zu haben, dass ihr da keinen Scheiß macht.
Ja, also ich glaube, vielleicht ganz kurz zu dem Thema mit den Fake-Streams, ich glaube, das ist ja All-Over-Marketing, ne? Dass du auch irgendwie bei PPC-Ads oder bei Social-Ads oder so, dass du natürlich auch viele so eine Dunkelziffer hast, irgendwie wo die Klicks hingehen, was nicht genau attribuiert wird. Das Thema ist genauso in der Musikindustrie, da sind es halt Streams, aber tatsächlich war es so, dass da in der Musikindustrie auch ein bisschen nachgeholfen wurde. Ich glaube, das ist, im Advertising kommt das ein oder andere Mal vor. Für uns als Plattform, wir versuchen da so transparent wie möglich das Thema anzugehen und dagegen vorzugehen, weil bei uns in der Plattform ist es ja so, dass die Creator bezahlt werden für ihre Reichweite und für ihr Engagement. Ja, und jeder kennt Webseiten, du kannst dir Fake-Views auf TikTok oder auf Instagram relativ günstig kaufen. Ja, und wir haben tatsächlich recht früh auch ein System gebaut, ist auch KI-basiert, also eine super Anwendung von KI, wo du halt siehst, okay, wie kamen die Views jetzt auf diesem Video zustande oder wie kam das Engagement zustande? Ist das irgendwie so ein sprunghafter Anstieg? Das ist halt natürlich direkt disqualifiziert. Oder kommt es so in Schüben? Ne? Ist das irgendwie ein bisschen, kann man das relativ schnell rausfiltern und eine KI gibt dann eine Prognose, hey, das könnte gebottet sein, gibt dir eine Wahrscheinlichkeit und dann gehen wir auch relativ strikt dagegen vor und schließen solche Creator auch von unserer Plattform aus.
Ich erinnere mich nur selbst Bekannte von mir, die dann von großen Künstlern und Künstlerinnen gefragt wurden, ob sie nicht unter einem Amazon Music Gewinnspiel für ein Feature auf der Page in der App Likes auf einen Kommentar kaufen können und so. Also das ist wirklich sehr rigged manchmal. Also da finde ich das ganz komisch. Wenn wir da mal zurückgehen, du hast gesagt, okay, Agentur ist es nicht, ich will lieber ein Produkt bauen. Mhm. Ich meine, als Agentur machst du ja kontinuierlich Umsätze und sagst, okay, gut, ich habe eigentlich keine großen Kosten dafür, außer die Werbung, die ich jetzt dann vielleicht selber dafür wieder einkaufe. Wie sieht es denn aus, wenn du dann sagst, okay, ich flippe das jetzt in ein Produkt, weil das ist ja trotzdem ein ganz anderes Modell. Du musst ja trotzdem erstmal überlegen, was baue ich eigentlich, wie produktisiere ich das? Wie war dieser Prozess, weil viele stehen da und sagen, ja, ich verdiene jetzt gerade mit meiner Agentur eigentlich gut Geld, aber ich weiß, das kann ich nicht verzehnfachen, außer ich baue eine ganz große Agentur und wir kennen ganz viele große Agenturen, die man vielleicht nicht nachbauen möchte und dementsprechend, wie ist dieser Gedankenprozess bei dir gewesen und was war dann das erste MVP und erste Produkt, das ihr gebaut habt?
Genau, also für alle angehenden Unternehmer ist das natürlich immer ein Riesenthema, ne? Weil du bist irgendwie profitabel in deiner Agentur und verdienst Geld und willst natürlich skalieren. Aber Agenturen skalieren halt meistens nur über Staffing, ne? Und über extrem gutes Mitarbeitermanagement und irgendwie, ne, sehr gute Arbeitsteilung. Aber irgendwann ist halt ein Limit erreicht und das kannst du halt mit Tech, das kannst du nicht mit Tech vergleichen, ne? Aber auf der anderen Seite platzierst du dann aber auch eine Wette, weil du sagst, hey, ich bin jetzt vielleicht erstmal die nächsten Jahre nicht profitabel und investiere deutlich mehr Zeit, deutlich mehr Ressourcen, deutlich mehr Komplexität auch in so ein Plattformthema, um hinten raus irgendwann vielleicht einen Return zu haben. Ja, also natürlich kannst du Sachen viel besser über Tech abbilden, aber es ist eine Wette, ne? Das nur vorab. Wir sind tatsächlich damals als wirklich First-Time-Founder, also ich sag jetzt mal meine Agentur, die ich gegründet habe, die als Einzelunternehmer lief, da würde ich mich jetzt noch nicht irgendwie Unternehmer nennen. Klar, man hat viel gelernt, aber so richtig haben wir losgelegt mit Songpush und wir waren auch zu der Zeit auch noch ein bisschen grün hinter den Ohren, würde ich sagen, aber du machst die Fehler und du lernst daraus, ja, alles, was ich am Ende auch gelernt habe, ist natürlich auch durch Fehler passiert und wir haben relativ schnell unseren dritten Co-Founder kennengelernt, Soltan, und er hat, haben einen coolen Deal gefunden, wo wir relativ kosteneffizient starten können, weil er an die Idee geglaubt hat und wirklich auch viel auch mitfinanziert hat, ja, was natürlich auch nochmal das Vertrauen im Founder-Team über die ersten Jahre sofort gesteigert hat, weil einer gesagt hat, hey, ich bin bereit, das Risiko mit reinzugehen, also hatten wir da wirklich einen Glücksgriff und haben losgelegt, ja, und haben gebaut, haben uns natürlich den Markt angeschaut. Im Nachhinein zu wenig, ja, weil wir haben zuerst ein Produkt für Twitch gebaut und das war ein technisch ein richtig geiles Produkt. Ja, das haben auch alle großen Streamer in Deutschland benutzt. Wir haben quasi dieses Reaction-Format, haben wir als Werbekanal ausgespielt. Das heißt, ein großer Streamer auf Twitch hat unser Overlay bekommen, konnte es in seinen Stream reinziehen, wenn es der Werbeblock war. Und die Labels und die Artists konnten ihr YouTube-Musikvideo in den Livestream von einem Streamer reinplatzieren und er reagiert mit seiner Community drauf. Und das ist so ein Produkt, was es vorher noch nicht gab. Und es ist halt, also die Kampagnen waren wirklich crazy, weil wir hatten teilweise zum Beispiel von dem Nico Santos, der hat sein neues Video reinplatziert und dann haben da drei Streamer drauf reagiert mit irgendwie on average 5000 Live-Zuschauern, die dann alle die Fans auch animiert haben, hey, geht jetzt mal auf das YouTube-Video und kommentiert mal, dann hast du halt mal so kurz 1000 Kommentare in einer Minute, ne? Oder irgendwie ganz viele Views und richtig viel Traction und direkt auch auf Spotify, also das war schon ein cooles Produkt. In Hindsight natürlich Fehler, weil wir haben uns ganz basic Sachen falsch gemacht. Wir haben den Markt nicht gut genug angeschaut und haben irgendwie gesehen, ey, zu dem Zeitpunkt hatten nur 200 Streamer mehr als 100 Live-Zuschauer in Deutschland. So. Und das ist schwierig, da eine riesen Company draus zu bauen, auch wenn das Produkt genial war. Ja, das war wirklich gut. Deswegen haben wir auch einen Pivot gemacht und sind dann Richtung Shortform-Content, Richtung TikTok und sind damit 2023 mit Songpush dann, irgendwie April 23 sind wir dann offiziell gelauncht. Genau.
Wie sehr seid ihr trocken rational und sagt, ey, geil, die Zahlen passen nicht, wir machen was anderes, egal wie viel Zeit und Kohle wir da gerade investiert haben? Und wie sehr seid ihr schon auch so, fuck, das ist eigentlich das Produkt, das wir bauen wollten?
Ja.
Und jetzt müssen wir was anderes finden, weil sonst wird das nichts.
Naja, also es ist natürlich immer, also Emotionen spielen natürlich immer ein Thema, ne? Besonders wenn du lange an einem Produkt gebaut hast und wenn du auch erste Erfolge siehst, ne? Das ist natürlich irgendwie ein super Gefühl, aber du musst natürlich auch wirtschaftlich denken und auch schauen, hey, habe ich noch einen Runway oder auf was kann ich jetzt raisen oder schaffe ich das irgendwie profitabel zu drehen? Das sind natürlich Fragen, die als Unternehmer immer mitschwingen, aber wir gucken uns natürlich die Zahlen an und wenn wir sehen, hey, in 6 bis 12 Monaten oder auch in einer kürzeren Zeit sieht es jetzt schwierig aus, so, wir müssen handeln, dann ist das schon der größte Faktor.
Was davon konntet ihr weiterverwenden und was davon musstet ihr neu bauen, um die Weiterentwicklung von Songpush dann am Ende launchen zu können?
Ja, also da wir uns in eine neue Industrie bewegt haben, also weg von Twitch-Streamern hin zu TikTok-Creatern, konnten wir leider nicht so viele Kunden mitnehmen. Aber natürlich hatten wir durch zum Beispiel ein Launch-Event oder auch durch unsere Investoren, die auch Creator sind, natürlich schon eine Reichweite und hatten unsere Brand schon ein bisschen etabliert, was geholfen hat. Ich glaube, technisch konnten wir auch einen guten Chunk mitnehmen, besonders im Backend, halt wie User-Daten gespeichert werden, wie die Datenbank organisiert ist, halt solche Sachen. Das geht natürlich schon, aber das Produkt, was wir am Ende gebaut haben, war schon ein anderes. Ja, am Ende ist es ein Marktplatz für, hey, ein Werbetreibender oder ein Musiklabel kommt zu uns und will Reichweite einkaufen und wir liefern ihm Reichweite X und vermitteln das an Creator. Ne, das Modell ist gleich geblieben, aber es war schon ein anderes Produkt. Also das jetzige Produkt ist schon anders zu dem Produkt mit Twitch. Wir haben das Produkt aber noch und wir überlegen gerade auch schon, wann wir es relaunchen, weil durch unsere Rebranding zu WePush ist das jetzt auf einmal für Marken sehr relevant, ja, die zum Beispiel vielleicht einen Trailer auf YouTube von mehreren Streamern im Livestream irgendwie redaktionell bewerten lassen oder die darauf reagieren. Das ist natürlich ein cooler Case, aber ja, am Ende auch ein Cover-Thema. Ne?
Du hast gerade schon gesagt, ihr habt eine Investorenbasis, die sich wahrscheinlich vom typischen Startup unterscheidet. Also ihr seid ein bisschen anders an die Sache rangegangen. Warum Investoren? Ist Frage 1, glaube ich, weil es immer so die Frage, ich meine, ihr kamt aus dem Agenturbusiness, ihr wusstet ganz genau, wie man Cashflow-positiv arbeitet. Ja. Und dann ist die Frage, warum Investoren? Und dann, wie habt ihr ausgewählt, wer passen würde?
Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch, eine Company zu bauen. Das kommt immer auf den Case an oder auch auf deinen, als das, was du willst als Gründer. Wir, wie du richtig sagst, sind vielleicht ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Wir wollten erst eine Angel-Runde raisen und das haben wir auch relativ schnell hinbekommen. Witzige Story, ich habe den zweiten Investor auf dem Tennisplatz kennengelernt und habe ihm die App gezeigt und wusste nicht, wer es war. Und es war am Ende der Ex-Chef von Spotify, den mir ein Kumpel, ein Artist damals introduced hat, der wirklich gesagt hat, ja Markus, hier, coole App, aber ich kenne noch einen, der kennt sich noch besser aus und hat den hergerufen und ich war halt so damals noch so, hey, ich habe hier einen Prototype und so, der klaut mir den und so, das war damals noch irgendwie das Mindset. Und dann hat man sich gut verstanden und er ist dann als erster Investor mit reingekommen und so hat sich das dann ergeben, dass wir relativ schnell, hochkarätige und wirklich coole Angels mit drin hatten. Und dann haben wir den Marktplatz skaliert, sind so im ersten Jahr so knapp auf 1 Million Umsatz gekommen, was schon echt cool war, innerhalb von 9 Monaten, weil wir sind irgendwie im April gelauncht oder März, April irgendwann und haben dann halt gesagt, hey, lass größer denken, Unit Economics sind noch nicht da, dass wir es profitabel drehen können, lass uns das Momentum nutzen und sind dann Ende, wahrscheinlich einen Ticken zu spät, ins Fundraising gegangen, also quasi nach diesem Corona-Hype, sage ich mal, diese Corona-Bubble, sind einen Ticken zu spät rein. Hatten am Ende auch gute Talks, haben extrem viel mit VCs gesprochen, aber auch andere Finanzierungsmöglichkeiten und haben uns am Ende wieder für eine Angel-Runde entschieden, weil das Angebot am Ende besser gepasst hat, auch in das, was wir vorhaben und haben dann im Sommer 24 die Runde dann zugemacht. Genau.
Wie viel habt ihr in der Runde genommen?
Insgesamt haben wir knapp 3 Millionen geraced.
Braucht ihr nochmal Geld?
Frage ist, wann du es nimmst und von wem und wie viel. auf jeden Fall, wir wollen natürlich wachsen. Ne? Wir haben gerade ein super Momentum, auch durch das Rebranding. Werden wir auf jeden Fall nochmal schauen, was wir machen wollen. Wir sind relativ nah dran, auch an der Profitabilität, was natürlich cool ist, so was auch als Gründer dich besser schlafen lässt, also auf jeden Fall mich. Aber kann auch sein, dass wir nochmal, wenn wir zum Beispiel in den USA angreifen wollen, dass wir da nochmal eine größere Runde raisen.
Du hast gesagt, im ersten Jahr so ungefähr die Millionen. Mhm. Kannst du sagen, wie sich die Jahre danach entwickelt haben?
Im zweiten Jahr, weil wir noch ein sehr kleines Team waren, sind die Umsätze in dem Jahr tatsächlich ein bisschen nach unten, weil wir wirklich viel gefundraised haben und wirklich ein sehr kleines Team hatten. Und danach sind wir eigentlich nur noch gewachsen. Ist natürlich immer ein Marktplatzthema, sage ich immer so, du baust 2 Startups auf einmal. Das heißt, es ist zu Beginn besonders ressourcenintensiv. Wir bauen eine App für Creator und es ist eine ganz andere Sprache. Es ist mehr so ein Consumer-Play, wie du Creator auf die Plattform holst und gleichzeitig baust du eine Plattform, eine Web-Plattform, so wie, ich sage immer, Google Ads für Influencer-Marketing. Du baust eine Web-Plattform und hintenrum baust du natürlich noch ein riesiges Backend, was beide Seiten connected. Es baut immer so ein bisschen, bis da so Musik in den Marktplatz kommt, aber wir merken langsam so, hey, wir profitieren langsam auch von Network Effects. Es sind schon ein paar echt coole Hebel drin und jetzt wollen wir auf das Momentum aufbauen.
Du hast gesagt, der zweite Markt, den ihr gemacht habt, war UK. Mhm. Das heißt, ihr seid jetzt gerade in Deutschland Und in Großbritannien, richtig?
Genau, richtig. Wir sind auch in der Schweiz und in Österreich, aber die Märkte sind halt sehr klein und werden meistens auch zentral von Deutschland gesteuert. Genau, aber mit UK haben wir uns quasi gesagt, hey, das ist eine kleine Generalprobe außerhalb der EU, aber trotzdem noch in Europa, noch irgendwie erreichbar. Man fliegt irgendwie eine Stunde 20 nach London und eine gute Vorbereitung für US, einfach mal einen Launch zu machen, weil ich glaube, direkt nach US als kleines Startup wie wir ist natürlich ein Schritt.
Ich habe schon von Startups gehört, die dachten, wir machen das mal und dann da ein paar Millionen haben liegen lassen und dann gesagt haben, wir müssen das entweder irgendwann nochmal machen oder wir pausieren das jetzt erstmal.
Ja.
Dementsprechend ist auf jeden Fall was mehr Vorbereitung braucht, als man manchmal denkt. Außer man hat ein Produkt, was sich jetzt so self-service-mäßig schon mal verkauft und dann kann ich auf den Zug aufspringen und fange so an, so ein leichtes Satellite-Office zu machen und fange an, da irgendwie in die Richtung zu gehen. Sonst ist schon... Wenn man strategisch schlau machen will, gar nicht so ohne, muss man
total,
einfach sagen.
Total.
Und wenn ihr so über Internationalisierung nachdenkt, also was hat bei UK zum Beispiel gut funktioniert und was vielleicht auch nicht und wie schaut ihr deswegen auf weitere Märkte?
Es ist natürlich eine andere Kultur, es ist eine andere Sprache, besonders in der Ansprache von Kunden ist es natürlich ein bisschen anders. Ne? Für uns war es auch so, hey, das ist eine Challenge, die wir uns nehmen wollen und wir machen einfach mal. Ja, manchmal muss man auch im Startup, also ist meine Erfahrung, auch einfach mal machen. Du kannst nicht alles vorplanen, du hast die Daten nicht, sondern du musst vielleicht auch erstmal ein paar Fehler machen. Am besten natürlich die Fehler machen, die nicht so ins Geld gehen oder nicht so ein riesiges, wo du nicht so ein riesiges Risiko eingehen musst. Was gut funktioniert hat, war die Advertiser-Seite extrem gut, weil wir haben durch unsere bestehenden Kunden in Deutschland Intros zu ihren Peers in UK bekommen, was natürlich super hilfreich ist, weil unsere Kunden verstehen auch, hey, das Produkt soll in andere Länder, damit ich vielleicht auch von Deutschland in meiner Zentrale Creator in UK einbuchen kann. Das heißt, sie haben ein Eigeninteresse daran, was natürlich cool ist, weil unser Marktplatz lebt natürlich von dem Creator-Netzwerk. Ja, also wenn du, ich glaube, Tech ist seit AI jetzt nicht mehr so defensible und hat nicht mehr solche Modes so. Der Mode ist wirklich unser Creator-Netzwerk, irgendwie unsere Distribution, um schnell Creator, die richtigen Creator zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen. Ja, und das verstehen auch die Advertiser. Ja, das verstehen die Kunden auch und das hat extrem gut geklappt. Ja. Was nicht so gut geklappt hat, beziehungsweise was wir unterschätzt haben, war am Ende die Creator-Akquise. Wir sind bei unserer Plattform immer extrem verwöhnt gewesen, wenn es um Creator ging, weil wir haben einen extrem hohen organischen Sign-up-Prozess, also Creator, die organisch sich anmelden. Auch Word of Mouth ist sehr stark bei uns. Und wir haben sehr, sehr wenig Geld für Marketing ausgegeben, immer, weil du hast ja immer diese Supply-Demand-Ratio, die du gut halten musst und wir mussten nie wirklich nachhelfen. Also wir haben keine großen Summen in Creator-Akquise stecken müssen, zum Glück. Ja, wo wir auch dachten, dass das mehr wäre. In UK mussten wir mehr reinstecken. Weil wir haben immer für die Creator-Akquise machen wir Videos von Creatoren, die wir einkaufen, die ein Video über unsere App machen und dann hoffentlich viral gehen. Und unsere App ist halt sehr viral, weil sie auf TikTok ist und unsere Zielgruppe, die Creator, sind auf TikTok und wollen natürlich so eine App wie unsere nutzen, weil sie merken, hey, ich kann jetzt mit den coolsten Brands der Welt zusammenarbeiten oder die coolsten Songs jetzt promoten und krieg Geld dafür, ey, no-brainer. Und unsere Videos sind in Deutschland immer sehr viral gegangen, mit sehr wenig Invest. So, und hat uns halt irgendwie mal in die Top 10 der App Store Charts katapultiert. So, und das war auch mal unser Sentiment so. Vielleicht haben wir so ein bisschen auch drauf ausgeruht. In UK hat es nicht so gut geklappt, sondern da mussten wir mal irgendwie, ich glaube, 7, 8 Videos mal einbuchen, dass da mal vielleicht ein oder zwei viral gegangen sind. Aber wir haben es auch da geknackt zum Glück. Haben jetzt da auch so die ersten 5 bis 10.000 Creator auf der Plattform, was cool ist. Natürlich nicht alle aktiv, ne? Du musst die natürlich auch immer mit Kampagnen füllen. Ich glaube, das ist jeder, der irgendwie in einem Marktplatz arbeitet oder einen gegründet hat, kennt das Problem. Genau, aber da würden wir ein bisschen mehr mit mehr Puffer reingehen und nochmal lieber das Risiko ein bisschen ausnehmen.
Wie viele Creator braucht man in Deutschland, um irgendwie regelmäßig Kampagnen spielen zu können?
Weniger als man denkt tatsächlich. Du brauchst die richtigen Creator und gute Creator. Ja, also bei uns ist es so, jeder kann sich anmelden in unserer App. Ja, aber dann nicht jeder Creator ist für Brand-Kooperationen geeignet. Ja, also Brand-Safety ist natürlich ein Thema. Und
bedeutet quasi, dass ich keinen Quatsch gepostet habe oder
verkörpere
die Marke, die ich haben will.
Korrekt, da haben wir auch ein System für gebaut. Also wenn du dich bei uns anmeldest in der App, wird dein Profil geprüft und du kriegst eine Benachrichtigung, ob das passt. Und wenn du eine gewisse Profilstärke hast, ja, in Form von Qualität oder auch Reichweite, kannst du an Kampagnen teilnehmen und siehst Kampagnen, aber wir versuchen natürlich, die besten Creator rauszufiltern, um die halt an die Advertiser zu geben und diese zu ranken und kategorisieren. Großer technischer Prozess, haben wir ein eigenes kleines AI-Model gebaut, sehr, sehr cool geworden. Aber klar, ist ein Prozess, ne, und dauert.
Du sagst Marktplatz, womit habt ihr denn angefangen? Ich meine, ihr hattet durch die Investoren wie Revi Insight, Amar und andere, die man, glaube ich, in Deutschland kennen könnte, ob wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt in der ganzen YouTube-Szene und Twitch-Streamer-Szene, ja auch einige, die natürlich für diese Consumer-Wahrnehmung gesorgt haben. Das heißt, ich denke, daher kam auch der initiale Part dann auf Creator-Seite, als ihr mal gepusht habt und von der reinen Twitch-Integration weggegangen seid.
Ja.
Wie war es denn auf Brand-Seite? Wie leicht war es denn, die Leute zu gewinnen, dass sie Songs bei euch promoten wollten?
Klassische Marktplatz-Dynamik. Witzige Founding-Story auch. Also wir saßen wirklich bei mir im Studentenzimmer, noch damals mit den Jungs von Fastboy und haben wirklich die App gelauncht und waren halt drei Founder. Und wir hatten natürlich die Investoren schon und haben halt so einen kleinen Push oder so einen kleinen Launch geplant. Und tatsächlich kamen die ersten 5000 User, würde ich sagen, über unsere, sage ich mal, reichweite starken Investoren. Also so ein Nico Santos, ein Montez oder ein Rezo auch und so. Was aber viel wichtiger war als die User, war der Proof. So, weil unsere Value Proposition an Creator ist, hey, lade die App runter und verdien Geld. Da schrillen, also würden bei mir erstmal die Alarmglocken schrillen, egal wie gut du das brandest oder egal wie das gut aussieht. Aber wenn du halt gewisse Personen, die halt, oder gewisse Creator, die eine gewisse Reichweite mitbringen oder einen gewissen Trust, hast du natürlich das Vertrauen. Ne? Und das war viel wichtiger, das hatte ich auch unterschätzt. Ich dachte auch so, hey, wir haben die Influencer, wir haben die Power, da kommen die User schon rein. So einfach ist es nicht. So, und am Ende haben wir tatsächlich über ein Video vom Creator Chengo damals, sind wir in einer Nacht von 0 auf Platz 1 in den App Store für 48 Stunden. Das war völlig surreal. Das waren damals 30.000 App-Downloads in einer Nacht. Server fast gecrashed oder teilweise gecrashed, waren wir eine halbe Stunde down, weil das konnten wir nicht erwarten. Wir dachten, hey, wir kriegen jetzt mal irgendwie 5.000 Creator, was natürlich schon super viel ist. Aber dann ist das halt so stark gewachsen und hat nicht aufgehört. Erst haben sich immer mehr Creator angemeldet, weil dieses Video immer weiter viral gegangen ist. Und
aber war das ein Paid-Video? Oder
ja, haben wir eingebucht. Als Kooperation.
Ich war mir gerade nicht sicher, ob er es dann einfach gefunden hat und es geil fand.
Genau. Tatsächlich auch. Also unsere App hat auch schon viele so, ich sag mal, User-Generated-Content-Videos, wo einfach Leute über die App sprechen, was cool ist. Was natürlich, also ne, Free-Marketing, irgendwie so Media nimmst du natürlich immer mit. Das war aber tatsächlich eingebucht und auch ganz gezielt, weil der Creator ist unfassbar kreativ. Also wer Chengo nicht kennt, wirklich, der verdient den Begriff Creator, hat ein Video gemacht, was wir auch gar nicht gebrieft haben und hat sehr cool zusammengeschnitten. Also wer Bock hat, sucht mal Chengo Songpush und guckt sich auch mal diese Sharing und Saving Ratio an. Die ist wirklich absurd und das hat halt dafür gesorgt, dass das Video unfassbar viele Leute erreicht hat.
Ich glaube, wer sucht C-E-N-K-G-O-O irgendwas.
Genau, C-E-N-G-K-O Chengo, aber ist sehr, sehr bekannter Creator, sollten ein paar Leute kennen. Genau. Und das war dann der Punkt, wo wir auf einmal die Creator-Seite hatten, dass die ganzen Advertiser, die uns vielleicht vorher geghostet haben oder nicht drauf reagiert haben, das Video auch gesehen haben und gesagt, okay, was ist denn das für eine App? Geil, ich kann hier Songs promoten, weil in dem Video wurden beide Seiten erklärt. Und auf einmal haben die Telefone geklingelt und wir haben zum ersten Mal wirklich so einen richtigen Push oder so einen Pull im Marktplatz gespürt, wo wir halt kaum hinterherkamen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch gar keine Qualitätsanalyse. Da heißt, die hat sich jeder angemeldet, weil wir konnten damit nicht rechnen. Wir waren halt vom Produkt noch nicht so weit und waren dann wirklich, also Shoutout an meinen Co-Founder, der dann irgendwie bis 4 Uhr nachts da drin saß und so CSVs reviewed hat von irgendwelchen Creators und sagt, ja, den können wir nicht und so. Und die Creator wussten auch noch nicht genau, was sie machen sollen. Das war halt wirklich ein chaotischer Launch, aber ich habe lieber einen chaotischen Launch, wo man auch ein paar Leute verbrennt, aber danach bist du auf einem Level, anstatt irgendwie die ganze Zeit versuchen, klein hochzubekommen und alles zu behalten. Im Startup geht es darum, einen großen Hebel zu finden und dann weiter zu rennen, aus den Fehlern zu lernen. So, das ist, was uns am meisten vorwärts gebracht hat. Aber muss natürlich nicht für jeden gelten.
Ja, muss nicht, aber ist natürlich so, generell suchst du halt die Hebel, die dich von 0 auf 1 bringen können. War das erste Mal, würdest du sagen, das Gefühl von Product-Market-Fit oder hat das nochmal länger gedauert?
Boah, ich bin vorsichtig mit diesem Begriff, weil Product-Market-Fit heißt bei mir, du kommst nicht hinterher, du musst so viele Leute hiren, dass du den Demand von beiden Seiten, jetzt im Marktplatz oder von deinem Produkt, auch wenn du eine SaaS baust oder so, dass du es nicht mehr handeln kannst. Ja, Product-Market-Fit würde ich zum Beispiel bei so einem Startup wie Langdog sagen. Hm? So, die haben Product-Market-Fit, das ist wirklich... Der Demand ist riesig und du kommst kaum hinterher und die Wachstumsraten bestätigen das. Bei uns war es so, klar, du denkst natürlich, okay, jetzt geht's los, was passiert noch, wo geht das hin, wir werden immer größer und bei uns sind die Umsätze auch gestiegen. Ne? Wir hatten dann irgendwie nach 5 Monaten den ersten Monat mit 100.000 Euro Umsatz und das ist natürlich schon ein Meilenstein, wo du dann sagst, okay, krass, das funktioniert so. Wir haben uns jetzt hier wirklich irgendwie 1,5 Jahre richtig hart gearbeitet und jetzt auf einmal fliegt das Ding, wo geht das noch hin? Aber ich glaube, für Product Market Fit Würde ich noch nicht sagen. Für Musik würde ich sagen, haben wir ihn gefunden. Ja, weil unser Produkt wirklich von sehr vielen Kunden sehr oft benutzt wird und auch integriert ist bei den großen Labels oder auch bei vielen Indie-Labels. Eigentlich jeder in der Musikindustrie kennt uns in dem Sinne oder hat schon mal mit uns gearbeitet oder kennt unsere Brand oder fast alle. Ich glaube, da sind wir schon ganz gut in Deutschland. Aber mit Weepush würde ich auch noch nicht von Product Market Fit sprechen. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit.
Ja, ich meine, am Ende, ich finde es auch eine Definition, nachdem es jeder unterschiedlich definiert. Kann auch jeder unterschiedlich sagen, ich hatte dann schon Product Market Fit, man muss dann nur herausfinden, welche Definition wird eigentlich an den Tag gelegt. Das erste Mal, dass man irgendwie diesen Pull-Effekt sieht, dass man ein Offer platziert, was angenommen wird oder etwas, was wirklich so sehr angenommen wird, wie du es beschreibst, dass das Momentum viel größer ist als das, was du aktuell handeln kannst. Und da gehen die Definitionen ja wirklich weit auseinander.
Voll. Ja, total. Also was ich auch als Gründer jetzt reingeben kann, du unterschätzt komplett, wie Leute dein Produkt wahrnehmen. Du bist in deinem Tunnel, du baust das Produkt, ja, oder du hast gewisse Vorstellungen, wie Nutzer das benutzen. Die Nutzer wollen ganz andere Sachen, als du für sie willst. So, du merkst dann erst, wie komplex das ist oder welche Features oder welche Hebel oder was wirklich am Ende das unlockt. So, und das ist ein Prozess und das dauert. Ja, aber wie du richtig sagst, Product Market Fit ist wahrscheinlich für jeden Case ein bisschen anders.
Wir haben gerade über Creator-Seite gesprochen, dass da halt ein extremer Push kam und dann auch die Marken zu euch kamen.
Genau.
Das eine ist dann, die Marken kommen und sagen, hey, wir würden es gerne mal ausprobieren. Das andere ist, man etabliert dann auch nach und nach irgendeine Sales-Logik und überlegt sich, wie wollen wir den Vertrieb eigentlich strukturieren.
Genau.
Was sind so deine größten Learnings aus B2B-Vertrieb, die du über die letzten Jahre machen durftest und musstest?
Also grundsätzlich auch in der Musikindustrie, sprich mit den Leuten direkt, wenn du kannst. Also wirklich triff sie in Person und bau halt wirklich eine Beziehung auf. Weil Sales ist nicht nur irgendwie, hey, ich will eine Kampagne verkloppen und buch mal rein, sondern es ist so, hey, hör mal zu. Ja, also wirklich, wirklich mal in den Calls sich auch zurücknehmen und einfach mal wirklich fragen und wirklich genuinely interested sein, was die Leute denn wirklich haben. Weil wenn du Empathie aufbaust für die andere Seite und wirklich versuchst zu verstehen, was die Leute haben wollen, nur dann kannst du ein richtig gutes Produkt bauen. Und das ist meiner Meinung nach einer der schwierigsten Challenges in einem stressigen Startup-Alltag, wo du entscheiden musst und wo du Entscheidungen schnell treffen musst, besonders im Produkt oder im Vertrieb so. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele Startups, also inklusive uns, auf jeden Fall auch gestruggelt haben, würde ich sagen. Aber grundsätzlich Relationship Building. Long term. Ja, es ist wie im Fundraising. Ja, also wenn du jetzt irgendwie 3 Wochen vor deinem Runway-Ende auf Investoren zugehst und sagst, hey, habt ihr mal irgendwie 1 Million für mich so? Oder sag dir lieber, hey, ich habe hier ein Konzept, ich spreche schon früher, ich lasse es validieren, ich lasse mir vielleicht Intros geben und ich lasse mal, ohne nach Geld zu fragen, jemanden drüber schauen oder lass mir eine Meinung geben oder hol verschiedene Meinungen ein, gibt dir meistens ein bisschen mehr Trust und Trustworthiness so bei Advertisern, weil das hat uns am Ende viel geholfen.
Ein wichtiger Bestandteil für Team-Performance ist natürlich auch Ernährung und Trinkverhalten von Mitarbeitenden. Und ich bin der Meinung, Zucker sollte aus den Büros fliegen, schnelle Kohlenhydrate sollten aus den Büros fliegen und es sollte gesunde Alternativen geben. Und das ist meiner Meinung nach Chefsache.
Wir haben bei uns im Büro More Nutrition, also von Christian Wolf, ursprünglich gegründet, als inzwischen ja auch Billion-Dollar-Company, machen einige 100 Millionen € Jahresumsatz. Und die haben Iced Coffees, also Proteinshakes mit Koffein oder auch Matcha oder Sirup, so kleine Fläschchen, die du mit ins Wasser machen kannst, dass es nach allen möglichen Sachen schmeckt.
Ballaststofflimonade anstatt irgendwie zuckerhaltigen Getränken, Proteinriegel, die aber sehr gut schmecken. Ich habe mit Christian gesprochen und dem More-Team und unser Gedanke war, hey, vielleicht sollten wir für Großbestellungen eine Incentive machen. Grundsätzlich funktioniert More so, sonntags gibt es eine Aktion, es kommen neue Produkte, dann gibt es einen Aktionsrabatt und den sollte man immer mitnehmen, wenn man die Sachen ausprobieren will oder in größeren Mengen bestellen möchte. Gleichzeitig dazu gibt es mit dem Code UNICORN 15% auf alles andere, gilt aber erst ab einem Bestellwert von 500 €. Was natürlich bei einem Team von über 10 Leuten relativ schnell der Fall ist und das hält dann zwar auch eine Weile. Bei uns manchmal sind die Sachen auch schnell weg, muss man sagen. Gerade Riegel sind sehr, sehr beliebt, aber ich glaube tatsächlich, dass das zu mehr Wohlbefinden im Team führt, generell einer besseren Leistung, weil du weniger so mittagstief und andere Sachen hast, wenn du deine Ernährung und dein Trinkverhalten steuern kannst. Und ich merke es bei mir selber, ich freue mich auch, dass wir die Sachen im Büro haben. Kann ich sehr empfehlen. Ich würde es einfach mal ausprobieren an eurer Stelle. Code UNICORN, ich kann einen Link in die Beschreibung packen und dann ab 500 € Bestellwert ist es tatsächlich der größte Rabatt, den du für Großbestellungen überhaupt bekommen kannst.
Ich finde auch gerade so dieses Thema dann so in der frühen Phase, so wie viel mache ich als Gründer den Vertrieb, wann fange ich an, andere Leute mit onzuboarden, wird dann halt extrem schnell so eine Herausforderung für sich. Man will selber als Gründer irgendwie mehrere Themen betreuen.
Klar.
Gleichzeitig hat man natürlich den größeren Hebel, weil man der Gründer ist, irgendwie was zu vertreiben. Wie seid ihr damit umgegangen?
Also am Anfang stellt sich diese Frage nicht, weil du musst alles machen als Gründer. Du bist operativ ultra drin und Stefan hat sich mehr darum gekümmert, die Creator-Seite abzubilden, vielleicht auch die ersten Creator-Agenturen auf die Plattform zu holen, die Creator bereitstellen. Ich habe mich mehr um die Advertiser gekümmert. Ne? Also jetzt haben wir zum Glück Support, so langsam baut sich unser Vertriebsteam richtig auf, wir haben einen Go-to-Market-Lead. Aber trotzdem, die ersten 100 Deals habe ich auch, also die habe ich selber geclosed oder auch Stefan, ne? Das war, da gab es jetzt keine, wenn Stefan jemanden kannte oder auf einem Event war oder so, das nimmst du mit, ne? Deswegen, langfristig musst du halt diese Transition schaffen und irgendwann zu sagen, hey, das kann ich jetzt nicht mehr selber machen. Und das ist schwierig, weil du bist es gewohnt und du hast 1-2 Jahre so gearbeitet. Und irgendwann halt auch abzuwägen, hey, wie groß ist dieses Problem? Soll ich jetzt da eine halbe Stunde drauf aufwenden? Oder ist das so vernachlässigbar, dass ich die halbe Stunde lieber in was stecke, was einen größeren Hebel hat? Ja, und das ist immer eine Challenge und die würde auch nicht aufhören.
Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass ihr merkt, okay, hey, eigentlich können wir im Vertrieb die ganze Zeit aktuell nur mit, also allem, was mit Musik zu tun hat, arbeiten. Mhm. War die Entscheidung für das Rebranding eine, hey, wir müssen Produktpalette erweitern, sonst können wir nicht wachsen, wie wir wollen? War das ein, wir glauben, das macht einfach Sinn? War das ein, so, wo kam das her? Wie viel, was ist die Business-Logik dahinter? Weil, wenn du jetzt sagst, ihr geht breiter, fügt ja auch nochmal eine andere Komplexität hinzu. Das wird ja sicher eine bewusste Entscheidung sein.
Ja, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen näher wirkt, also Songpush, Weepush, okay, das eine für Songs, da werden Songs vertrieben oder halt promoted und das andere Weepush werden Produkte oder Services gepusht. Auch wenn das erstmal jetzt ähnlich klingt, das sind schon sehr unterschiedliche Kampagnentypen. Das macht einen Unterschied, ob ein Creator ein Produkt in die Kamera hält und dazu spricht oder ob sie ein Video mit ihrem Hund postet und dazu tanzt. Hm. So, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wir wussten natürlich, wo wir die Plattform gegründet haben, dass das natürlich irgendwann für alle Brands spannend wird. Ja, für uns war immer das Thema, okay, wann machen wir es und wann öffnen wir die Plattform? Ich bin ein großer Fan davon, wenn man sowas startet, in einer Nische zu starten, weil du hast einen Markt, den du kennst. Ja, bei uns war das die Musikindustrie, wir hatten die ersten Kontakte, wir hatten das Netzwerk, wir kannten die Probleme. Und lieber spitz als breit loszurennen und da die erste Traction und den Marktplatz Kick zu starten und auch mal die ersten paar 10.000 Creator auf die Plattform zu holen. Ja, das war für uns immer unser erster Plan, um dann zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt eine Creator-Base, die groß genug ist, die das Produkt kennt, damit wir auch diesen Demand, den dann eine Brand-Kampagne bringt, auch befriedigen können, weil eine Musikkampagne, die Musikbudgets sind ganz anders als die Brand-Budgets. Ne? Also die größte Musikkampagne, die wir gemacht haben, war teilweise ein Startbudget von einer Brand, was die reingegeben haben. Und das ist natürlich was anderes, ne? Weil wie du richtig sagst, die Komplexität ist anders bei Produkten oder bei Services, wo halt wirklich was erklärt wird, wo die Videos auch so gut sein müssen, dass die Leute oder dass die Advertiser sie bei uns direkt mit einem Klick rauskaufen können und in ein Paid Social Asset verwenden wollen. Weil wenn das Video nicht gut genug ist, dann zieht das nicht. Du willst natürlich auch danach noch, wenn du die Assets hast, noch irgendwie über Paid Social nochmal skalieren.
Was würdest du sagen, so Pricing ist ja auch immer ein Thema. Ne? Mhm. Ich meine, bei euch kann ich mir vorstellen, die wahrscheinlichste Form ist, ich habe 10.000 Euro Budget und ihr habt eine Take-Rate von 20-30%. So, dafür steuert ihr quasi über Tech alles aus.
Genau.
Ich weiß, okay, ich bekomme meine Erfolge anhand dessen, dass einfach viele Videos produziert werden von den verschiedensten Creatern und dann so, ja, ein bisschen so Gesetz der großen Zahlen, wenn ich irgendwie 100 Creator habe, irgendwas wird schon viral gehen.
Ja.
Das versuche ich jetzt ein bisschen salopp zu formulieren, aber habt ihr schon immer so gestartet? Ist das überhaupt die richtige Annahme? So, das muss ja auch fragen. Ja. Und wie unterscheidet sich das vielleicht bei Songs und Marken?
Ja, hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Also das Problem ist, eins der größten Probleme in der Musikindustrie ist Attribution und Tracking. Ja, es ist fast unmöglich zu tracken, wann welcher Stream woher kam, besonders wenn es irgendwie Millionen Streams sind. Vielleicht ganz kurz für Leute, die nicht in der Musikindustrie sind, wie läuft es ab? Ein Artist ist bei einem Label, ja, sagen wir jetzt mal Universal Music, ja, und sagt, hey, ich habe jetzt unterschrieben für 6 Songs. Das heißt, im Jahr werden 6 Songs released und dann noch ein Album. Ja, oder ne, es variiert immer. Und du hast dann einen Song, der released wird, da wird 3, 4, 5 oder auch noch länger drauf hingearbeitet. Und an diesem Launch-Tag oder auch schon davor werden verschiedene Marketingaktivitäten gestartet. Das kann eine YouTube-Ads-Werbung sein, wie damals bei meiner Agency. Oder ein Radio-Promoter geht los, der Song läuft im Radio. Oder du hast irgendwie eine Spotify-Ads-Kampagne oder eine Songpush-Kampagne. Ja, du kannst unzählige Kanäle starten. Das Problem ist, du kannst es kaum messen. Du kannst über Radio ein bisschen messen, okay, wie viele Shazams kamen, wie viele haben das gespeichert, das siehst du halbwegs. Aber über TikTok und über Instagram und über Socials ist es unfassbar schwierig, weil die Musik halt viele Touchpoints hat. Manchmal bist du auf den Socials unterwegs und du hörst den Song zum fünften Mal unterbewusst und dann denkst du, welcher Song ist das? Kannst du aber nicht genau sagen, ob du jetzt das zweite Video ein Paid-Video war, wofür du jetzt irgendwie bezahlt hast, oder ob das jetzt ein UGC-Video war. Ne, das ist sehr, sehr schwierig und auch noch nicht, also wenn jemand das gelöst hat, der soll sich sehr gerne bei mir melden. Aber das Attributionsthema ist schwierig. Was wir aktuell machen, ist halt so ein bisschen zu interpolieren und zu schauen, okay, das war das Budget jetzt von der Kampagne. Wir versuchen die Videos möglichst schnell zu generieren und möglichst versuchen wir, dass keine anderen Marketingaktivitäten daneben sind, und dann schauen wir uns die Streams an und dann gucken wir, ob wir einen Impact hatten, und dann sehen wir halt, okay, was ist da passiert. Mhm. Und zum Beispiel bei uns ist es so, unsere Plattform funktioniert halt total nach dem Power Law. Ne? Wir haben einen Song, das ist jetzt ein Budget von, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro, und dann generieren wir dafür 300 Creator-Videos. Mhm. So, und meistens ist es so, dass 10 Videos 70% oder 80% der Performance machen. Mhm. So, und diese Videos kannst du dann halt ein bisschen manueller attribuieren. Wenn jetzt so 2/3 der Videos irgendwie im letzten Viertel der Zeit sind und siehst du den Streams-Impact so, dann kannst du es attribuieren. Aber es ist nicht immer so easy. Besonders bei kleineren Releases, so, wo halt vielleicht weniger Budget ist und vielleicht mal ein Video nicht so viral geht. Sehr, sehr schwierig. Für Brands ist es ein bisschen anders, weil du hast die Möglichkeit zu tracken und zu attribuieren. Ja, zum Beispiel, wir arbeiten mit vielen Paid-Social-Heavy-Advertisern, die geben uns bei jeder Kampagne einen Code rein, weil die wollen wissen, hey, ich habe jetzt hier Budget-Einsatz 10.000 Euro, wie viele Premium-Subscriber kriege ich jetzt in meine App oder wie viele Produkte werden gekauft. Ja, das ist relativ messbar, und da haben wir klare CAC-Targets, ja, also irgendwie, okay, wir müssen jetzt ein CAC von 10 oder von 20 schlagen oder auch von 100, ja, es gibt ja verschiedene Industrien. Genau, das geht, aber auch auf der Brand-Seite hast du natürlich so Top-of-Funnel-Themen, so Brand-Awareness-Themen, zum Beispiel in der Beauty-Branche, da kannst du es nicht genau sagen, da geht es darum, hey, wir machen eine Brand-Kampagne, das Produkt muss gut aussehen oder muss möglichst viele Leute erreichen, ja, das variiert.
Und da kann es ja auch sein, dass du noch Retail und alles Mögliche hast, dann hast du nur einen Teil des Impacts im Shop und alles Mögliche, aber ist ja trotzdem, ne, am Ende, all diese Touchpoints führen dazu, dass die Marke halt weiter wachsen kann und nicht irgendwo stehen bleibt.
Korrekt.
Macht ihr nur Kampagnen getrieben, oder ist es auch so, dass ihr am Ende, für eine Marke wäre es ja geil, wenn sie Fans gewinnen würden, im Sinne von Menschen, die immer wieder etwas dazu posten? Helft ihr Marken auch, Creator an sich zu binden?
Ja. Es steht natürlich gegen die Natur einer Creator-Plattform, wenn eine Brand zu uns kommt und die Creator für sich einnimmt quasi, weil wir wollen sie ja offiziell über die Plattform vertreiben. Geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt sagen so, hey, wir wollen den Profit behalten. Das System ist am Ende halt einfacher, wenn du sie bei uns in der Plattform einbuchst und alle Daten auf einen Blick hast in deinem Dashboard. Trotzdem ermöglichen wir das Marken, besonders mit Kunden, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten oder die halt irgendwie 5 bis 10 Kampagnen schon gemacht haben. Da haben wir sogar einen kleinen Modus gelauncht, der heißt Ambassador Program. Und da kannst du dir genau die Creator aus der Kampagne, die du gut fandest. Da wird auch nicht unbedingt immer nach Performance gepickt, sondern auch irgendwie nach Delivery oder nach Content-Qualität. Die kannst du dir rauspicken, dann packen wir die in eine Ambassador-Kampagne und deine nächste Kampagne wird dann nur von diesen Creatoren gesehen.
Mhm. Okay, verstanden. Weil ich meine, am Ende, warum ich da drauf komme, die wahrscheinlich besten Beispiele aktuell auf Social Media sind Marken, die extreme Fanschaften haben. Das können Monotrition sein.
Ja.
ESN, die ja zusammengehören mit Quality Group. Aber das kann OAS sein, die ja auch irgendwie aus demselben Kosmos kommen für Klamotten und Sport. Holy, die hier schräg gegenüber durch den Innenhof sitzen. Ja. So dementsprechend, da gibt es ein paar von.
Ja.
Und die ja so hart community-basiert arbeiten, dass es wirklich extrem, also sich wirklich so anfühlt, als ob man zu so einer Sekte dazugehört oder halt nicht. Ich kann mich eigentlich nur entscheiden, mag ich die Marke oder kaufe ich das niemals.
Genau.
So, und die schaffen sie jedes Mal wieder irgendwie in der nächsten Welle, wo sie was anschieben, wieder irgendwie davon zu überzeugen, doch zu kaufen.
Voll.
Und deswegen will man ja genauso, wie man einen Kunden konvertieren will, der dann einfach immer wieder kauft, wahrscheinlich auch einen Creator, den man halt irgendwie immer wieder aktivieren kann. Und der soll auch immer wieder Geld verdienen, darum geht's ja nicht. Ne? Also alle dieser Marken machen es meistens über, die Marken machen es häufig über Codes, wo sie dann Provisionen bekommen oder halt irgendwie regelmäßig eingekauft werden. Da haben die Marken, wie wir genannt haben, unterschiedliche Strategien und beide scheinen auf eine gute Art und Weise zu funktionieren.
Ja, voll.
Deswegen, daher kam ich nur drauf, war so, okay, eigentlich Plattform super, weil wenn ich dann identifiziere, wer besonders gut zu meiner Marke passt, dann wird es ja richtig spannend.
Genau, Ja, absolut. Also ich glaube, die Marken, die du genannt hast, haben extrem früh und extrem gut verstanden, wie wichtig es ist, halt auch eine Brand zu bauen. Also ich als Marketer sage halt auch, dass zu viel der Budgets, der Marketing-Budgets in Paid Social gehen und in dieses attribuierte, okay, welches Video hat jetzt die Conversion gemacht und so, dass wir uns viel zu sehr auf diese Zahlen konzentriert haben, anstatt wirklich mal zu überlegen, okay, wir machen das jetzt hier mal 3 bis 5 Jahre und wir haben hier so einen Long-Term-Plan. Was geht wirklich in die Brand und wie schaffst du es mal auch irgendwie ins Unterbewusstsein oder ins Bewusstsein der Leute halt reinzukommen und welche Aktionen kannst du dir da überlegen? Weil das Budget, ich kann es ja auch verstehen, ne? Ja, die meisten Startups oder die meisten Companies sind natürlich Conversion-getrieben. Ja, die müssen eine gewisse Anzahl an Revenue oder an Verkäufen oder an Subscriptions irgendwie Monat für Monat vorweisen und das kriegst du halt am besten über Paid Ads. I get it. So, aber das Problem ist, du hast Opportunitätskosten, weil du kannibalisierst ja auch ein bisschen so den Aufbau deiner Brand. Und wenn du nur eine PPC- und Click-Brand bist, so ist es halt schwieriger, das ein bisschen aufzubauen, als wenn du dich wirklich auf Community oder Events oder auf so, wie du richtig sagst, auf den Aufbau einer kleinen Sekte konzentrierst. Ne? Weil das sind die am Ende, die vielleicht als Kunden irgendwie so ein 100x-Return bringen.
Was würdest du sagen, sind so die Eckdaten, wenn man so eine Kampagne bei euch bucht, die, wo du sagen könntest, wenn du dir das anschaust, die wird vielleicht ganz gut funktionieren und die vielleicht eher weniger.
Ja, ist natürlich bei uns intern so ein bisschen der heilige Gral, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir manchmal für Kampagnen haben, so wo du denkst, oh, das weiß ich nicht, ob die funktionieren, auf einmal geht das Ding komplett viral und dann hast du Kampagnen, wo du dir die ganzen Parameter anguckst und denkst dir so, ey, das muss klappen und dann dümpelt das Ding irgendwie bei unter 200.000, 300.000 Views rum und denkst dir so, hätten wir mehr erwartet. Wir versuchen es immer so ein bisschen runterzubrechen. Mit der größte, ich kann gerne auf ein paar Parameter eingehen,
gerne.
Mit das Wichtigste, was Leute unterschätzen, ist tatsächlich das Brief. So, weil wir sind primär auf TikTok, ja, Instagram wird bei uns jetzt auch dazu gelauncht in den nächsten Wochen. Das Brief ist der größte Make-or-Break, weil du musst ein Konzept machen, auf das Creator Bock haben, ja, was sie nativ machen wollen und was eine Chance hat, viral zu gehen. Wenn du ein schlechtes Konzept reingibst und kaufst du dir einfach nur Reichweite dazu und wir können dir eigentlich relativ früh sagen, das Ding wird nicht performen. Ja, und wir haben viele Kampagnen gesehen, die mit einem schlechten Briefing gestartet sind und wir haben das Briefing nochmal gefixt und haben dann viel bessere Resultate gesehen. Klassisches Beispiel, wir haben eine sehr bekannte AI-Musikplattform. Ja, die haben ein cooles Briefing zuletzt reingegeben, haben gesagt, hey, mach mal nicht irgendwie so, hey, geh auf die Website, zeig mal das Produkt und mach mal was damit, boring, sondern die sagen, hey, lasst ihr doch mal irgendwie von einem Freund euren Chatverlauf als AI-Voicemail schicken. So, oder ne, lasst ihr den irgendwie als Musik machen. Das sind halt Konzepte, die irgendwie viral gehen, die gerade am Zahn der Zeit sind und wo du halt höhere Chancen hast. Und da kannst du das Powerlaw bei uns halt noch besser aktivieren, weil dann hast du vielleicht nicht bei 100 Videos kein virales oder ein virales Video, sondern vielleicht mal 5, 6. Und das ist dann am Ende, was halt richtig die Returns zieht. Genau.
Was ist der schmale Grat aus die Creator guiden und Format mit an die Hand geben und was ist auch Kreativität laufen lassen?
Ja, wichtig, die Brand, also da muss ich, das muss ich wirklich sagen, die Brands haben, also viele Brands oder die allermeisten haben verstanden, dass du einem Creator kein Briefing einfach den Hals runterdrückst, so, weil da haben Creator keinen Bock drauf. So, da am Ende zahlst du dann einfach nur extra, dass ein Creator ein Konzept umsetzt, von dem er selber nicht überzeugt ist. Funktioniert selten. Ja, was wir machen, was unsere Best Practices sind, dass wir für eine Brand zum Beispiel 2 bis 5 Konzepte reingeben und in der Musikindustrie so vielleicht 5 bis 7 einfach nur witzige Content-Ideen, die wir generieren. Wir haben auch in unserer Plattform so einen AI-Briefing-Generator gebaut, der quasi pro Industrie trainiert ist auf verschiedenen viralen Sachen, die gerade abgehen im Internet und wo du dann direkt Content-Ideen bekommst. Ne? Das ist for free im Account, das kann jeder nutzen. Und da sehen wir halt deutlich mehr Erfolge mit, weil du musst die Creator eigentlich nur inspirieren und ihnen so gewisse Guardrails geben. Und die wissen, okay, das darf ich nicht, aber ich habe jetzt hier noch eine 8. Idee, die finde ich viel cooler, die passt mehr in deinem Content und dann let the creator create. Und dann da haben wir also viele unserer sehr, sehr viralen Videos sind so entstanden, weil teilweise kannst du die Videos, die Creator umsetzen, nicht einbriefen. Du kommst da nicht drauf so und das sollst du auch gar nicht. Gib ihnen die Guardrails und lass sie kreieren.
Wie sehr seid ihr Marktplatz und wie sehr seid ihr tatsächlich eigentlich trotzdem auch noch so Boutique-Beratung für die Marken, um denen noch zu helfen, so hey, wir haben zwar das technische Produkt, um dann die Creator zu finden, aber wir müssen natürlich trotzdem, in dem Fall wahrscheinlich Customer Enablement oder Customer Success, euch auch schon noch ein bisschen zeigen, was wir gelernt haben, weil schön, dass ihr Budget bei uns ausgeben wollt, egal wie groß, aber müssen wir auch trotzdem erstmal pushen.
Ja, also voll, ne, sind wir natürlich nach wie vor, ist natürlich jetzt, also wir haben teilweise Brands, die unsere Plattform ohne Kommunikation unserer Seite ausnutzen. Ja, das ist Self-Service, du kannst deine Kampagne selber eingeben, so wie bei Google Ads oder Meta Ads. Habt ihr Mindestbudget? Ja, haben wir. Aber so für Brands so ab 2000 Euro starten wir. Ne, es kommt wirklich auf die Brand an. Wenn es jetzt wirklich ein kleines Startup ist, was wir sehr cool finden, dann können wir auch nochmal irgendwie reden. Aber alleine der Setup-Aufwand und die Ressourcen,
ich jetzt reingehen. 2000 Euro, wo ich ausgebe als Silicon Bakery, wie viele Videos bekomme ich dafür?
Es kommt drauf an, welche Creator du boost, wie groß die sind. Aber ich sagen wir, du willst jetzt nur einen Nano-Creator einbringen. Ne? Also alles, was irgendwie zwischen 500 und 3000 Average Views hat. Wir haben so eine recht komplizierte Pricing-Formel, die versucht, irgendwie ein bisschen zu predikten, was macht der danach und wie wichtig ist das für deine Brand. Kannst du ungefähr rechnen, irgendwie 100 Euro pro Video, dass das halt organisch auf dem Channel des Creators gepostet wird. Und dann hast du auch die Buyouts noch. Irgendwie 20, 30 Videos, vielleicht, ja, sowas. Wenn du halt einen größeren Creator willst, werden es am Ende halt irgendwie nur 10 Videos, weil der natürlich einen Chunk vom Budget natürlich weg hat.
Okay, verstanden.
Genau.
Ja, ich glaube einfach, dass man mal versteht, was da passiert.
Ja, voll. Ich glaube, wir sind auch kein ganz neuer Marketingkanal, aber so wie wir es aufziehen, ist es schon unique, weil vorher hast du vielleicht Creator eingebucht für eine Kampagne und das waren irgendwie 3 oder 4. Bei uns kriegst du halt für das Budget 50 oder 100 Creator, es kommt natürlich auf deine Brand an. Und uns sind die Videos, die nicht so performen, eher egal, wir suchen halt nur diese Outlier. Aber damit du halt diese viralen Outlier generierst, musst du halt auch erstmal eine gewisse Anzahl an Videos ins Rennen schicken. Und der TikTok-Algorithmus insbesondere unterstützt halt dieses Power Law, weil er halt auch kleineren Accounts, die guten Content für die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit machen, auch mal einen Reichweite-Boost gibt. Ne? Das ist ja auch ein Grund, warum TikTok so gewachsen ist, ja, weil ein kleiner Creator sagt, hey, ich kann jetzt auch schon viral gehen und wenn ich ein gutes Video mache. Und das passt halt sehr gut zu unserer Plattform. Trotzdem, wir müssen das den Kunden natürlich auch erklären. Einige sind natürlich schon top, die wissen alles so, die haben schon ausprobiert, die haben ihre eigenen Burner-Accounts oder die haben schon irgendwie einen Creator-Roster selber zusammengebaut. Für die ist das, die sehen das Produkt und sagen, okay, geil, let's test it, ich will sofort loslegen. So, und die gehen auch selber in die Plattform. Aber einige sind halt so, hey, da kommt es jetzt gerade so, yo, wir stellen jetzt unsere Strategie auf Nano- und Micro-Influencer um. So im Jahr 2026. Ne? Das ist halt, da stehen halt viele auch noch und da wollen wir natürlich helfen, weil klar, du musst natürlich auf gewisse Trends reagieren und einfach, um am Ende mehr Returns für dich als Brand rauszuholen.
Ganz kurz, Burner-Accounts sind quasi, ich hätte einen zweiten Instagram-Channel und dort teste ich Sachen und das, was funktioniert, mache ich nochmal ein bisschen aufgehübscht und nochmal einen Tick straighter dann auf meinem Hauptaccount. Genau. Einfach nur, ich habe einen Podcast, der kürzlich online gegangen ist, hier mit Jeremy von Splash, der halt gesagt hat, hey, ganz ehrlich, auf unserem Hauptaccount, Hannes und Jeremy, ist es super, super wichtig, dass halt die Videos über 1 Million Views haben. Das heißt, alles, was keine 1 Million Views generieren würde, kommt gar nicht erst auf den Account. So, und das heißt, wir versuchen es so gut wie möglich zu predikten und dann haben wir andere Accounts, da ist mir auch egal, wenn es mal 10.000 Views machen würde. Klar. Auf den meisten Accounts würde es mich richtig nerven, wenn es 10.000 Views wären und so. Und das sind quasi Burner-Accounts.
Ja, voll. Also in der Musik, also es wird auch, Clipping ist ja auch ein Thema, ne, dass du quasi aus einem, zum Beispiel aus einem Podcast oder aus irgendeinem Song oder aus einem Video Edit irgendwas rauscuttet und möglichst günstig, sag ich mal so, lower quality Content zu machen und das halt auf möglichst vielen Accounts zu posten und einfach zu hoffen, hey, das geht viral. Ne? Ich glaube, der Erste, der das richtig geleveraged hat, war Nikita Bier. Der ist jetzt, ist ja so ein bisschen der Consumer-Guru. Der ist Chef von Product bei, also Head of Product bei Twitter, glaube ich. Und er hat halt damals schon so Armeen von Werkstudenten gehabt, denen jeder irgendwie 10 Smartphones und 10 Accounts in die Hand gedrückt hat und gesagt, ey, hier sind Skripte, hier sind Briefings, das ist meine App und ihr postet jetzt jeden Tag auf dem Account 2 Videos, so für einen Monat und so kannst du halt irgendwie dann zehntausende Videos generieren und dir ist völlig egal, ob 95% davon 100 Views machen, ist dir scheißegal, weil am Ende des Tages, du hast ein paar Outlier, die halt so viel Return und so viel Reichweite generieren und gerade auf TikTok ist es ja so, du guckst dir das Video an, aber du gehst dann nicht auf das Profil und sagst, okay, das ist jetzt eine Brand oder so, klar, ist für viele noch wichtig, aber da geht es wirklich darum, Volumen reinzubuchen und das wollen wir in unserer Plattform ja ein bisschen abbilden und das halt user-friendly und kompatibel für Brands zu machen, ohne dass sie jetzt irgendwie eine Armada von Werkis oder einstellen oder jetzt 1000 Smartphones kaufen müssen.
Ich meine, Social-Media-Trends sind ja doch auch immer irgendwie so nicht ganz zeitlos, haben ja doch auch irgendwie immer so ein Ende, bis das dann in den ganz großen Marketing-Budgets ankommt, ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber was sind gerade so die Sachen, die ihr seht, die sich verändern, wo Social-Media jetzt gerade im Jahr 2026 hingeht?
Ich würde die Frage andersrum beantworten, ich würde so sagen, was ich immer sehe, über jede Form von Content hinweg, sind 3 Säulen. Mhm. Wenn dein Content inspirierend, motivierend oder generell ja irgendeine Inspiration hat oder dich zu irgendwas motiviert oder dich irgendwie begeistert oder sehr viel Humor hat und irgendeine starke Emotion in dir auslöst, das performt tendenziell besser, ja, across everything. So, und das ist was, was sich nie ändert. Es verändern sich immer die Formate oder die Challenges, aber diese Grundsäulen sind eigentlich immer da, weil zum Beispiel, klassisches Beispiel, eine Weight Loss Journey ist inspirierend, ja, oder irgendwie eine Speech oder so, irgendwer oder der irgendwie in einem Diskurs oder in einer Diskussion irgendein Schnipsel, was jemanden inspiriert, weil er sagt, hey, das war sehr eloquent oder so. Das sind immer dieselben Treiber, die viral gehen, ja, und was wir auch sehen in der Plattform, wenn wir merken, da ist eine Kampagne und wir merken, da ist gerade so ein Video, was jetzt schon irgendwie nach einer Stunde schon so 10.000 Views hat. So, das ist immer so ein Frühindikator. Wir gucken weniger auf die Views, wir gucken eher auf das Sharing und auf das Saving. Weil das sagt aus, okay, der Content war jetzt so inspirierend oder so motivierend, dass er geteilt wurde. Weil der Algorithmus pusht diese Sachen mehr, weil er sagt, ey, der User hat es jetzt Zeit genommen, da drauf zu klicken, an jemanden zu denken und das weiterzuschicken. Das muss relevant sein. Und mit Sharing ist es so, hey, es hatte irgendeinen Mehrwert für mich, ich will mir das später nochmal angucken. Ich speichere mir das ab, ist natürlich auch ein super Signal. Und ausschließlich, also eigentlich alle Videos, die viral gegangen sind bei uns, haben diese Charakteristiken sehr früh gezeigt. Ja, und das ist was, worauf man Videos optimieren sollte, wenn man Social Media macht.
Aus Markenperspektive ist ja auch immer die Frage, wie bleibe ich auf Social Media relevant? Und auch da, ne, ich meine, ich finde das so faszinierend, wie sich es verändert. Wie stehst du selber dazu, dass immer mehr auch Führungsriege oder auch Gründer teilweise Social Media machen, als Personal Branding etc., die Marke greifbarer zu machen?
Ja, super smart. Also ich glaube, es ist ja einer der größeren Trends oder der jetzt gerade richtig aufkommt. Wenn du es halt schaffst, ein Gesicht oder häufig halt eine inspirierende Person, ne, weil ein Gründer hat von einer größeren Company hat häufig viel zu erzählen oder hat schon einen gewissen Proof. Wenn du es schaffst, dieses Gesicht mit der Marke zu connecten und nochmal menschlicher und greifbarer zu machen, dass du nicht irgendwie immer Logo und Produkt siehst, sondern hey, du hast einen Menschen, der dahinter steht und vielleicht auch mal nicht nur Business, sondern auch irgendwie mal ins Privatleben reinschaust, verbindest du, glaube ich, unterbewusst direkt das Menschliche mit dieser Marke, und ich glaube, das ist ein Riesenhebel. Deswegen, ich bin ein großer Fan davon. Und sehe halt viele Leute, die das sehr erfolgreich machen.
Warum machst du dann nicht mehr Social Media
Content? Ja, das ist, sprichst einen wunden Punkt an. Nee, also ich hab's für dieses Jahr auch auf der Agenda. Sollte ich auf jeden Fall mehr machen. Es war tatsächlich für uns noch nie so relevant, weil wir immer in dieser Musikindustrie waren und das natürlich nur ein kleines Feld im Marketing ist. Mit WePush ist das natürlich jetzt nochmal ein größeres Feld, was wir bespielen können. Wir waren dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal auf der OMR. Das war für die Musikindustrie immer relativ irrelevant. Oder für uns als Songpush, auch wenn es natürlich Marketing ist, aber wir sind halt so eingenischt. Und jetzt mit WePush waren wir halt das erste Mal, machen wir jetzt auch mehr Events. Generell sind wir jetzt mehr in der Öffentlichkeit und genau, da ist so ein Thema natürlich auch relevant für uns.
Ich bin gespannt, wann und ob das kommt und welche Formate. Ne? Man sucht ja Formate, die funktionieren.
Voll.
Was muss denn passieren, dass ihr zum Beispiel in den nächsten Jahren die 10 Millionen Umsatz knackt? Also was sind so die Hypothesen, die ihr beweisen müsst bis dahin?
Ich glaube, der Demand für unser Produkt, der würde das schon gut abdecken. Ja, besonders wenn wir jetzt mehr noch in diese Corporate-Schiene gehen und mehr Richtung Enterprise. Ich glaube, wenn du da als Plattform irgendwie 3, 4, 5 große Accounts hast, so kannst du da schon recht gut hinkommen. Was natürlich auch wichtig ist, sind weitere Länder, Expansion, weil die machen dein Produkt besser, und besonders wenn du so einen größeren Enterprise-Account hast, so, der sagt dann so, yo, ich mache das jetzt für Deutschland so, habt ihr das auch in Spanien oder habt ihr das auch in Italien, das ist ein super wichtiger Markt für uns, das heißt, Expansion ist immer ein Thema, ne? Stichwort Network-Effekt, so jeder User in jedem Land gibt natürlich einen super Value für den Advertiser auf der anderen Seite, und ansonsten versuchen wir gerade so das Momentum von unserem Rebrand mitzunehmen. Sehr, sehr cool, auch jetzt mal dieses ganze Event-Thema mitzunehmen, ist ja auch ein super, super Kanal. Genau, aber damit sind wir auf jeden Fall, haben wir alle Hände mit zu tun, ne? Und das sind viele Produktthemen, viele Automatisierungsthemen, da ist zum Glück AI super gut, aber wirklich Basis bauen, egal ob das im CRM ist, in der Vertriebsstruktur, in der Creator-Akquise, ne? Dass das halt alles glatt läuft, das ist das, was am Ende wirklich diesen Growth wirklich unlockt, sag ich mal.
Was würdest du sagen, waren die teuersten Fehler in den letzten Jahren?
Da gab es einige. Hiring auf jeden Fall, Team, großes Thema. Wir haben uns auf jeden Fall verheiratet. Also ich würde sagen, die falschen Leute zur falschen Zeit geheiratet. Weil wenn du ein Startup ist, anders als ein Corporate. Und im Startup brauchst du andere, ganz andere Leute mit einem ganz anderen Skillset. Als vielleicht später, wenn eine Organisation größer ist.
Das heißt, ihr habt zu Seniorik geheiert?
Ja, würde ich sagen. Mhm. Zu Seniorik geheiert. Genau, auch so dann so politische Themen auf einmal im Startup gehabt. Und dann dachte ich mir so, okay, we should not be talking about that. Worauf ich immer versuche zu hiren, ist halt High Agency, also hohe Eigeninitiative. Es gibt ja dieses Konzept, übrigens sehr cooler Blog von George Mack, der dieses Thema so versucht, ein bisschen greifbarer zu machen, weil er stellt immer die Frage, wenn du in einem Third World Prison eingesperrt bist, wen würdest du aus einem anrufen, oder darfst niemanden anrufen, wen würdest du anrufen? Also kein aus der Politik oder nicht Deutschland anrufen, so, sondern wer von deinen Freunden, wen rufst du an, wer holt dich da raus? Ja, wer baut den Tunnel, wer besticht die Wärter? Who gets the job done, no matter what? So. Und das kannst du halt super auf Startup beziehen, weil es ist genau das Gleiche. Du musst etwas mit wenig Ressourcen, mit hoher Eigeninitiative am Ende schaffen. Und seitdem wir diese Regel befolgen, ist unser Team deutlich, deutlich besser, und auch wir arbeiten besser zusammen, weil dieses Skillset, was du im Early Stage Startup brauchst, halt absolut gefordert ist, sonst wird es schwer.
Erst hört man noch immer wieder, ich war gerade mit Marco, dem Chief of Staff von Paloa, Mittagessen, und der hat genau selber gesagt. Ne? Der hat auch gesagt, hey, ganz ehrlich, heutzutage, wir achten nur noch drauf. Klar, es gibt Rollen, da brauchst du ein spezielles Skillset, aber sonst ist halt Attitude schon so krass entscheidend, weil wenn die Leute dann nicht, also, und er meinte auch, du kannst das den Leuten nicht antrainieren.
Nee,
wer keinen Drive und keine Agency, also diese Verantwortung übernimmt, den kannst du das nicht beibringen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch wo er auch meinte, haben sie echt selber viel lernen müssen und lernen dürfen. Und ich glaube, da geht jeder durch. Also können wir uns, glaube ich, alle irgendwann zusammensetzen und einmal im Kreis sagen, wer da irgendwie seine Learnings gemacht hat und wie und wann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das immer wieder zu hören ist super wichtig, wenn man gerade ganz früh dran ist und einstellt.
Vor allem, ich glaube, zu diesem High Agency kommt noch dazu, dass du weißt, was zu tun ist. Und das kannst du nicht, das kannst du auch nicht wirklich beibringen. Du kannst guiden, du kannst Sachen in die Hand geben, aber wenn du Leuten die ganze Zeit erklärst, was sie zu tun haben, das ist ein Riesenproblem. So, und die besten Leute wissen das oder kommen rein oder bewerben sich sogar darauf, weil sie wissen, hey, ich sehe hier einen Hebel, ich sehe hier eine Challenge und das müsst ihr machen und danach kriegen wir einen Unlock. Und Leute sollen ja irgendwie auch ein bisschen so süchtig danach sein und so ein bisschen sagen so, hey, ich will jetzt Growth wirklich unlocken, und im Early Stage Startup braucht jeder ein Growth Skillset.
Was würdest du sagen, sind so, was hast du über so Führung, Delegieren, Teamkultur etc. gelernt? Also was hat für dich gut funktioniert, was hat für dich gar nicht funktioniert? Ausgeklammert, dass wir im Hiring das High-Agency-Thema schon besprochen haben.
Ich habe Culture unterschätzt.
Mhm.
Wir haben auch, wie gesagt, so sehr nach CV gehired, so nach On-Paper or Cluster Fit und so. Auch in der Case-Study, das reicht nicht aus. So, du musst die Leute wirklich sehen und wirklich in Action sehen, damit du weißt, okay, wie arbeiten sie. Wir haben da auch reagiert. Wir machen sehr gerne, dass wenn Leute jetzt zu uns kommen, dass wir so ein paid zweiwöchiges oder teilweise auch einen Monat so ein Art Praktikum Freelance machen, um einfach zu sagen, hey, vielleicht ist es ja auch für dich kein Fit. Und wir merken nach 3 Wochen, hey, passt nicht so gut, lass uns doch mal irgendwie doch nochmal andere getrennte Wege gehen, was ja auch okay ist. Ne? Seitdem wir das machen, haben wir eine höhere Erfolgsquote, was gut funktioniert. Bezüglich Delegieren, auch ein Thema, was, glaube ich, vielen Gründern nicht so einfach fällt, besonders wenn du über Jahre halt operativ voll mit drin bist. Was aber unabdingbar ist, wenn du ein Team hast, weil du willst die Leute hiren, die irgendwann das besser machen als du oder schneller machen oder dir halt die Arbeit abnehmen, damit du dich auf neue Hebel konzentrieren kannst. Hat bei uns auch ein bisschen gedauert, weil wir halt wirklich 2-3 Jahre wirklich als kleines Team und wirklich vielleicht im Founder Circle und noch 3-4 andere Leute wirklich gehustelt haben. Und wenn du die Sachen nicht selber machst, dann passieren sie nicht. Und Das ist so ein Thema, was dich halt irgendwann auch, sag ich mal, in deine DNA so einbrennt. Und es ist gar nicht so easy, da so loszulassen. Aber
Was hat dir dabei geholfen?
Vertrauen. Einfach Vertrauen in die Entscheidungen, in welche Leute man ins Team holt, in die Culture, und dann auch einfach Vertrauen geben und auch lernen, Fehler zu verzeihen. Weil auch man selber ist nicht unfehlbar und man selber arbeitet an was, und dann ist es am Ende nicht so, wie man sich es am Ende vorgestellt hat. Fehler verzeihen und einfach Leute incentivieren, motivieren, begeistern und guiden. Ja, und auch, klar, Kritik äußern, wo es wichtig ist, und auf den richtigen Pfad lenken, aber auch loben. Ne? Auch mal irgendwie ein gutes Wort und irgendwie, das ist extrem wichtig. Aber es gibt kein Playbook. Weißt du, es gibt niemanden, der dir das beibringt und sagt so, hey, du kannst so viele Leadership-Bücher lesen, wie du willst. So, du musst es halt, am Ende siehst du es nur im Real Life.
Was würdest du Gründern, die jetzt gerade dabei sind, loszurennen oder losgerannt sind, noch mit auf den Weg geben zum Abschluss?
Solange ihr noch nicht live seid, versucht für Szenarien zu planen. Ja, versucht generell ein bisschen vorausschauend zu sein. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie 7 Millionen Excel-Sheets parat haben und irgendwelche riesigen Finanzpläne haben. Aber versucht zuzuhören, versucht euren Kunden zuzuhören. Es gibt ja diese 20 Punkte von Y Combinator. Da ist mein Favorite-Punkt ist, talk to users, write code und nicht andersrum. So, wenn du es schaffst, mit Menschen zu sprechen und ihre Meinung, eine ehrliche Meinung zu bekommen zu deinem Produkt, das ist extrem wertvoll. Das unterschätzt man, weil da kommt nicht direkt Revenue bei rum. Aber das ist zum Beispiel extrem, extrem wertvoll. Das würde ich jedem Gründer mehr raten, weil da haben wir Fehler gemacht. Ansonsten ein bisschen konträr, aber launch so schnell du kannst, weil erst dann kriegst du wirklich Feedback. Und don't run out of money.
Einfacher gesagt als getan, egal ob über Fundraising oder Sales, aber anders.
Klar. Daher Planung, ne? Also ein bisschen vorausschauen, schauen und immer einen Puffer einplanen und früh genug reagieren. Ja?
Markus, hat viel Spaß gemacht. Ich verlinke WePush. Was mich daran gewöhnen, die Songpush zu sein. Und dein LinkedIn natürlich in den Shownotes. Ich glaube auch, dass wir uns nochmal wieder hören, weil ich meine, gerade mit Rebranding und andere, also die ganzen Themen, die da gerade passieren,
ja.
Super spannend, da nochmal anzugreifen und nochmal drüber zu sprechen. Danke für die ehrlichen Einblicke und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Ja, super gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke.
Ja, wie gesagt, es ist einfach so unendlich wichtig und faszinierend, wie man seine Konsumenten erreicht. Und TikTok bietet da natürlich einige Möglichkeiten. WePush macht das sensationell. Und ich muss auch sagen, Markus und das Team extrem stark. Ich habe da gar keine Beteiligung dran. Null. Ich habe zero Affiliation mit dieser Firma. Und trotzdem schätze ich Markus in den Austausch immer sehr. Hat mir also sehr viel Spaß gemacht, ihn mal hier einzuladen, wirklich Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen. Und ich freue mich umso mehr, dass das geklappt hat. Und hoffe, dass es dir so viel gebracht hat, dass du jetzt denkst, oh, das sollte ich mal weiterleiten an einen guten Freund, eine gute Freundin, die davon profitieren würden und die Episode sich anhören. Und falls du mehr von Unicorn Bakery hören möchtest und mehr solcher Geschichten, dann abonniere gerne den Kanal und wir hören uns wieder bei der nächsten Episode Unicorn Bakery.